Ja, im Prinzip ist das der erste Startpunkt, den wir alle kennen und wo wir dann merken, hey, das hat auch was mit dem Kopf zu tun, wenn wir uns vornehmen, abends ins Training zu gehen oder abends uns in irgendeiner Weise zu bewegen und dann kommt die Arbeit dazwischen oder die Couch hat einen sehr, sehr starken Magnet und wir kommen nicht runter.
Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
Als ich 2011 beim Lanzerhof angefangen habe, stand in großen Buchstaben auf unserer Website: Gesundheit beginnt im Kopf und im Lanzerhof. 11 Jahre später haben wir einen Kollegen im Team, der den Claim wahrscheinlich unbewusst umgewandelt hat und einen ganzen Vortrag dazu für unsere Gäste hält. Bewegung beginnt im Kopf. Was sich dahinter verbirgt, erzählt er uns heute. Kevin Napravnik ist Gesundheitsmanager im Team Bewegung im Lanzerhof auf Sylt. Sein Schwerpunkt liegt in der funktionellen Bewegung und der mentalen Bedeutung dahinter. Seit 2016 hilft er seinen Klienten dabei, den Weg in die Bewegung zu finden und auch langfristig mit Freude dabei zu bleiben. Herzlich willkommen, Kevin Napravnik.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch. Ich habe mich auf das Thema sehr gefreut. Und kommen dazu natürlich gleich zur ersten Frage. Bewegung beginnt im Kopf. Worum geht's da?
Ja, im Prinzip steckt ja hinter dem Thema Bewegung ein viel, viel größerer Kreislauf oder hinter der langfristigen Bewegung steht ein viel, viel größerer Kreislauf, der letztendlich auch im Kopf startet, bei der richtigen Zielsetzung, bei Routinen, die man sich setzen kann. Aber da gehen wir gleich nochmal intensiver drauf ein.
In deinem Vortrag beginnst du gleich mit so einem schönen Bildchen mit Engelchen und Teufelchen auf der Schulter. Ich glaube, jeder von unseren HörerInnen weiß genau, was mit diesem Engelchen-Teufelchen-Spiel gemeint ist. Und trotz allem, wie ist da die Verbindung zu der Bewegung?
Ja, im Prinzip ist das der erste Startpunkt, den wir alle kennen und wo wir dann merken, hey, das hat auch was mit dem Kopf zu tun. Wenn wir uns vornehmen, abends ins Training zu gehen oder abends uns in irgendeiner Weise zu bewegen und dann kommt die Arbeit dazwischen oder die Couch hat einen sehr, sehr starken Magnet und wir kommen nicht runter. Oder auch hier im wunderschönen Sylt, der Strand ist relativ nah dabei, da entscheidet man sich doch ganz gerne mal für andere Sachen, bevor man zum Sport geht. Und dementsprechend ist da der erste Anlaufpunkt, was das Mentale in der Bewegung angeht. Und da gehe ich in dem Vortrag intensiv drauf ein.
Es geht wahrscheinlich, wie so häufig, darum, auch ein bisschen um das Thema Ziele, Zielsetzung dann so. Du hast es eben halt einmal schon mal ganz kurz so angesprochen. Ich kenne das ja wirklich nur zu gut. Wir oder die meisten Menschen sagen dann immer am Neujahrsmorgen so, ab jetzt mache ich bam, bam, bam und nehmen sich völlig absurde Ziele vor. Und meistens dann auch nicht unbedingt mit einer klaren Vorgabe. Ich habe jetzt zum Beispiel dieses Jahr es relativ klar gemacht, weil ich immer so unzufrieden bin. Ich mache genug Sport, aber ich mache eben halt irgendwie auch zu viel. Ich gehe laufen, ich spiele Golf, ich gehe gern Radfahren, ich gehe gern Stand-Up-Paddle im Sommer. Also von daher verzettle ich mich immer manchmal ein bisschen, dass ich zu viel mache und dadurch fällt eine Sache immer ein bisschen unten durch und das ist das Gym. So, das heißt also, ich mache dann zu wenig Krafttraining und habe ich mir jetzt einfach am Anfang des Jahres gesagt, ich will jetzt dieses Jahr 100 Mal ins Gym gehen. So, und würdest du jetzt sagen, ist das ein gutes Ziel oder würdest du sagen, kommt drauf an? Oder nein, es ist kein gutes Ziel, sei ehrlich.
Ja, es ist erstmal Glückwunsch zu der vielen Bewegungen. Das ist ja schon mal ein super Anfang, dass du dich im Prinzip zu viel bewegst und schon mal verzettelst dann irgendwo. Weil Bewegung ist an sich per se schon mal eine sehr, sehr gute Sache. Ne? Und du hast eben von Zielsetzung gesprochen und 100 Mal ins Gym gehen ist erstmal ein Ziel auf jeden Fall. Das kann man als Ziel nehmen. Ich gehe mit meinen Klienten ein bisschen tiefer sogar noch in die Materie ein. Ne? Also viele Leute kommen dann und sagen, sie wollen abnehmen. Und abnehmen, da schrillen schon mal so die Alarmglocken. Was will man denn abnehmen? Ne? Was genau ist es denn? Und ich arbeite da mit der SMART-Methode, ist eine ziemlich bekannte Methode, was die Zielsetzung angeht. Und das heißt, man geht ein bisschen spezifischer im ersten Gang auf die Ziele ein. Ne? Und 100 Mal ins Gym gehen ist ein Ziel auf jeden Fall. Es ist im ersten Moment spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Ne? Das ist nämlich diese SMART-Formel. Diese Punkte muss es haben, um das Ziel erstmal smart am Ende des Tages zu machen. Ne? Und spezifisch ist das auf jeden Fall. Du möchtest 100 Mal ins Gym gehen. Realistisch oder attraktiv. Ist es attraktiv für dich?
Ich bin da ja grundsätzlich gerne. Also es ist ja tatsächlich nicht so, dass ich das doof finde. Also das ist irgendwie ganz lustig. Viele Leute sagen ja, das finden sie so stumpf und doof, aber ich bin in dem Gym, wo ich jetzt in Hamburg trainiere, bin ich immer sehr gerne, weil ich die Atmosphäre mag, weil ich die Leute mag und von daher gehe ich da jetzt nicht ungern hin.
Nein. Da wäre meine nächste Frage, warum gehst du denn ins Gym?
Um nackt besser auszusehen.
Um nackt besser auszusehen. Und genau das ist das attraktive Ziel, was wir dann brauchen. Ne? Und beim Abnehmen genau dasselbe. Die meisten Leute kommen nicht ins Studio, weil sie weniger Körpergewicht oder weil sie den Anblick der Waage so schön finden, sondern weil sie ich nenne das Monster dahinter haben. Ne? Das Monster ist, wenn man sich morgens im Spiegel anschaut und unzufrieden ist. Oder wie du jetzt sagst, hey, ich sehe am Strand noch nicht 100% nackt gut aus. Ich will da ein bisschen was machen. Und da versuchen wir wirklich dieses emotionale Monster, was man wirklich in sich irgendwo hat, den wirklichen Grund, warum man ins Gym geht, versuchen wir da zusammen rauszufinden. Und dann ist das attraktiv, das Ganze. Ne? Das ist viel, viel attraktiver, wenn man das wirkliche Ziel kennt, anstatt sich einfach ein plumpes Ziel wie Abnehmen zu setzen. Ne? Dann geht es weiter mit realistisch. Realistisch ist das ganze Thema realistisch für dich. 100 Mal ins Gym zu gehen, bei so einem straffen Zeitplan, den du garantiert hast, ne, ist es realistisch? Jeden dritten, vierten Tag wäre das dann?
Ich finde auch, jeden dritten, vierten Tag klingt viel, aber wenn du überlegst, 52 Wochen heißt nur zweimal die Woche. Also, und dann habe ich sogar noch 2 Wochen frei. Also von daher finde ich dann wiederum, ist machbar.
Ne, machen wir einen Haken dahinter, super. Als nächstes das messbar. Machen wir es messbar. Wie willst du das Ganze messbar machen? Ist bei deinem Ziel eine super Sache, du führst eine Strichliste.
Ja, ich habe eine App, wo ich dann immer quasi eine Trainings-App und dann sage ich immer, wenn ich im Gym bin, sage ich jetzt, trainiere ich gerade, deswegen, das zählt die App für mich.
Perfekt, perfekt. Das ist messbar, super. Machen wir auch einen Haken dahinter. Ne? Beim Abnehmen ist es schwierig. Oder ist es, wenn man jetzt sich ein spezifisches Ziel beim Abnehmen gesetzt hat, zum Beispiel 6 Kilo abzunehmen, dann muss man es auch messbar machen. Geht super mit einer Körperanalyse zum Beispiel. Ne? Aber muss man sich auch Gedanken machen.
Ja, aber ich finde auch 6 Kilo abzunehmen, ich fand das ganz interessant. Als ich Corona hatte, habe ich fast gar nichts gegessen, habe erstmal 4 Kilo abgenommen. So, und dann habe ich aber gute 6 Wochen keinen Ausdauersport mehr gemacht, weil ich einfach so ein bisschen zurückhaltbar, was die kardiologische Belastung betraf. Auf einmal hatte ich dann die 4 Kilo wieder, aber ich hatte nicht den gleichen Körper. Also von daher ist das einfach wirklich etwas, wo man einfach sehr schnell merkt, dass die Waage einfach eigentlich nur ein Indikator sein kann. Richtig. Aber trotz allem, also ich kann das einfach wirklich jetzt gerade aus jüngster Vergangenheit sagen, dass die 4 Kilo, die ich verloren habe und die 4 Kilo, die ich zurückerobert habe, leider nicht dieselben waren.
Und genau das ist das Problem. Man muss es wirklich genau auf dieses spezifische Ziel messbar dann letztendlich machen. Und am Ende terminiert, das Ganze hast du eben schon super gemacht. Man sollte sich das ganze Ziel setzen. Du hast es auf 1 Jahr gesetzt und da ist das sehr, sehr gut terminiert. Also das ist absolut realistisch dein Ziel, wenn man ein bisschen spezifischer drauf eingehen würde. Ne? Wenn du ein bisschen sagst, die 100 Mal ins Gym gehen ist super, aber was will ich denn in diesen 100 Mal erreichen? Ne? Da könnte man
also nur hingehen und einen Eiweißshake trinken, das ist auf jeden Fall nicht unbedingt das Ziel.
Ja, das habe ich mir gedacht.
Sondern, nein, schon. Also super. Ich verstehe schon, was du meinst. Und ich weiß auch, dass die Qualität der Besuche teilweise auch unterschiedlich sind. Das muss man einfach auch fairerweise sagen. Also es gibt eben halt auch, wo ich dann einfach für mich sage, so Mensch, ich muss eben diese Woche noch mal mindestens einmal hin und wo ich es dann da irgendwie auch manchmal so reinquetsche und dann, ich merke das auch insbesondere, wenn ich früh morgens, kann ich sehr gut laufen gehen, aber Krafttraining finde ich morgens immer einen Tick schwieriger, weil ich immer merke, dass ich mich doch nicht ganz so hart rannehme, wie ich es mittags oder noch besser abends. Ehrlich gesagt, ich bin am härtesten zu mir selbst, wenn ich ehrlich gesagt am Abend. Das Problem ist dann nur wiederum, wenn es dann zu spät Abend wird, sehe ich immer, dass die Schlafqualität dadurch auch wieder schlechter wird.
Ja, ne? und das kleine Teufelchen auf der Schulter taucht wieder auf. Das sagt er, heute hast du so einen harten Tag und komm, leg dich doch auf die Couch. Und es ist einfach schwerer, dann abends gegen dieses Teufelchen noch ein bisschen anzukämpfen, weil der Tag so lang dauert und weil man noch so viel Zeit hat, um sich so ein paar Teufelchen auf die Schulter kommen zu lassen. Ja.
Da sind wir dann ja bei dem Thema der Gegner des Teufels oder vielleicht auch letztendlich, muss man ja auch sagen, alles, was der Teufel mit uns macht, hat ja ein bisschen was mit Belohnung zu tun. Das ist ja auch ein Teil deines Vortrags, das Thema Belohnungssysteme. Also wie kann ich die denn für mich nutzen?
Genau, also wir haben ja im Prinzip ein Belohnungssystem, was jeder von uns schon mal mit Sicherheit erkannt hat oder gemerkt hat, wenn wir abends nach einem harten Tag wirklich ein Stück Schokolade essen, fühlen wir uns danach super. Wir haben uns für den Tag belohnt. Oder beim Lernen früher ganz oft nach 10 Seiten, die ich gelernt habe, liegt ein Snickers oder irgendwas zwischen den Seiten, ne? Und man belohnt sich einfach so ein bisschen. Und genauso ist es natürlich bei der Bewegung auch. Du hast bei deinem Ziel eben, hast du es schon super gesagt, du hast es schon runtergerechnet. Und das empfehle ich auch den Leuten immer. Du hast gesagt, ich muss einmal oder alle 3 oder 4 Tage ins Gym gehen. Das ist natürlich 100 Mal hört sich erstmal super, super viel an, aber wenn man es dann wirklich runterrechnet und sich aufteilt, dann ist es am Ende nicht mehr so groß und das Belohnungssystem springt an. Das heißt, jede Woche hast du dieses Dopamin, dieses, ich habe dieses Ziel erreicht, ich habe für diese Woche mein Ziel erreicht und das Belohnungssystem springt an. Und das hast du jede Woche.
Allein dieser Zähler, der immer hochgeht. Also ich freue mich immer schon wahnsinnig, wenn dieser Zähler, dass ich dann quasi jedes Mal wieder ein neues Check machen konnte, sozusagen so, jetzt habe ich wieder ein Training eingesammelt. Das ist super. Ich bin leider durch die Corona, bin ich, ja, wie gesagt, 6 Wochen ausgefallen. Deswegen bin ich leider ein bisschen hinten dran. Wir haben jetzt, weiß ich gar nicht, wir haben jetzt Mitte Juli, wenn wir hier gerade diese Folge aufnehmen. Und ich bin jetzt im Augenblick bei 47. Das heißt also, einfach zu rechnen, man ist über den Halbjahrespeak hinaus und hat die 50 noch nicht voll. Aber es fehlen 3, also es ist noch überschaubar. Aber trotz allem ist das sowas, wo ich dann sage, Mensch, ich fände es schöner, wenn ich jetzt wieder langsam mal irgendwann wieder so einen kleinen Puffer hätte.
Ja, das glaube ich. Und wie gesagt, ist aber alles im machbaren Bereich. Und auch wenn wir zurückgehen zu diesen 6 Kilo, über die wir eben nochmal gesprochen haben, die man an Fett verlieren möchte. Wenn man sich das auf ein Jahr runterrechnet am Ende, sind das 0,5 Kilo im Monat, was absolut wieder machbar ist. Und einfach uns selber dieses Erfolgserlebnis Monat für Monat wieder gibt. Und dann, wenn man diese Erfolgserlebnisse hat, bleibt man natürlich dann auch langfristiger in der Bewegung.
Ja, ich fand es ganz lustig. Es gibt ein Trainingsart in Hamburg, die heißt Urban Heroes. Und die haben einfach wirklich mit Abstand den leckersten Eiweißshake, den ich jemals getrunken habe. Und also haben eine ganze Auswahl an Eiweißshakes, aber die sind alle wirklich sehr, sehr gut, muss man sagen. Und die verkaufen ihre, das ist so Pay-Per-Use-Geschichte, also ich glaube, die haben gar keine Mitgliedschaft, aber vielleicht haben sie auch eine, ich weiß es nicht. Aber da ist es zum Beispiel auch so, dass ich alleine das cool finde, da hinzugehen, weil ich weiß, dass es danach diesen wahnsinnig leckeren Eiweißshake gibt. Also das ist so ein bisschen das Snickers, was du eben halt unter dem Mathebuch versteckt hast. Also von daher finde ich auch das. Und es macht ja, also keine Ahnung, gibt es da unterschiedliche Meinungen zu, aber grundsätzlich macht es ja auch Sinn, nach dem Training dann Eiweiß zu sich zu nehmen. Und wenn das dann eben halt diese Art von Belohnung ist und der Anreiz dann irgendwie ist, um dann hinzugehen,
super, ja,
finde ich es gar nicht so schlecht.
Absolut, absolut.
Also, es gibt leider in meinem Gym nicht so leckere Eiweißshakes. Also leider, ich würde sagen, ich habe sonst immer hier Willi vom Elbgym angesprochen, leider ist Willi raus, von daher weiß ich gar nicht, wie ich das anspreche. Also ihr Elbgym-Leute da draußen, falls ihr das hört, ich hätte gerne einen viel leckereren Eiweißshake nach dem Training, macht doch da mal was. Kommen wir mal zu dem Thema Routinen. Du hast ja so ein Bild mit einer Zahnbürste in deiner Präsentation, wo man dann irgendwie im ersten Anblick erstmal sagt, so okay, Zahnbürste und Bewegung, na klar, also die Hand bewegt sich, aber das ist ja nicht damit gemeint.
Richtig, richtig. Also ich frage in meinem Vortrag dann immer, wann putzt ihr euch denn die Zähne? Und es kommt immer dieselbe Antwort, morgens und abends und teilweise noch mittags, je nachdem. Aber morgens und abends, das ist fest bei den Leuten, das ist einfach eine Routine und man denkt in diesen Momenten einfach nicht mehr nach, hey, mache ich jetzt die Zahnbürste nach links und rechts und runter und hoch. Das sind einfach Routinen, die man im Alltag so hat. Und wer sich zurückerinnert an die Fahrschulprüfung, die ersten Tage, man musste sich auf die Kupplung konzentrieren, auf den Schulterblick, die Hände auf 3 und 9 Uhr. Also man hatte so viele Sachen, auf die man sich konzentrieren musste. Und heutzutage fährt das Auto im Prinzip schon fast von alleine. Also hatten bestimmt schon einige von euch mal, dass man zur Arbeit gefahren ist und auf dem Weg oder bei Ankunft dann gemerkt hat, hey, was ist denn auf dem Weg hier eigentlich gerade passiert? Oder was ist die letzten 20 Minuten Arbeitsweg passiert? Und man weiß es nicht mehr, weil es einfach so im Unterbewusstsein schon stattfindet. Und genau das sind Routinen, die es natürlich auch in der Bewegung oder um in die Bewegung zu kommen, sehr, sehr sinnvoll ist, zu integrieren in den Alltag.
Ja, dazu eine ganz kleine Geschichte. Als ich angefangen habe zu laufen, oder nein, andersrum, als ich mein Laufen umgestellt habe, weil ich normalerweise immer abends gelaufen bin und als meine Tochter dann geboren wurde, also es ist jetzt, die wird jetzt 21, also schon ein paar Jahre her, aber da habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass ich abends dann, wenn ich nach Hause komme, dann Zeit mit meiner Tochter verbringen möchte und wenn sie dann erstmal im Bett war, dann so gegen 8, sage ich mal so, dann sich nochmal aufzuraffen, ist wahnsinnig schwierig. So. Und deswegen ist dann Laufen auf einmal so weggefallen und dachte ich, okay, den muss ich halt auf morgens umstellen. Und habe dann mir meine Sportsachen dann immer schon in den Flur gelegt, so dass ich dann wirklich nur noch aus dem Bett krabbeln musste und anziehen und loslaufen.
Ja, super.
Und dann war das Schlimmste für mich wirklich, sie wieder wegzuräumen, weil ich nicht gelaufen bin. So, also wenn man dann wirklich die Schlummertaste des Weckers benutzt hat und dann doch nicht gelaufen ist, dann ist das einfach wirklich so eine grundsätzliche Niederlage erstmal für einen. Wo ich aber eigentlich drauf kommen wollte, ist, ich hatte manchmal das Gefühl, also eigentlich meistens sogar, dass ich erst so nach 3 Kilometer aufgewacht bin. Also ich bin dann, irgendwann war das so in der Routine drin, dass ich einfach aufgestanden bin, Schuhe an und Sportsachen an und dann einfach losgelaufen bin und ich dann immer genau weiß, so dass ich ungefähr bei der Höhe der amerikanischen Botschaft dann einfach dachte so, Ah,
Ich bin
ich
ja
bin
wach.
wach.
Sehr schön. Ja, und genau das ist das eine Variante davon, wie man im Prinzip in Routinen starten kann. Man legt sich einen Startschritt schon davor. Ich mache das mit dem Lesen zum Beispiel. Ich nehme mir immer wieder vor, mehr zu lesen. Und ich lege das offene Buch auf meinen Nachttisch, damit ich abends wirklich ein schlechtes Gewissen kriege, wenn ich mich einfach hinlege und das Buch komplett ignoriere. Aber weil es liegt schon offen da und man liest ja schon die ersten Zeilen und dann ist man wieder interessiert. Und das sind so kleine Startschritte, wie du es gesagt hast, die Sporttasche schon mit ins Auto legen oder nach getaner Arbeit im Büro zum Beispiel die Sportschuhe schon anziehen. Die Wahrscheinlichkeit wirklich, dass man dann ins Tun kommt, ist viel, viel höher, als wenn man diese kleinen Startschritte nicht macht.
Ein schneller Hinweis in eigener Sache. Falls ihr auch Lust bekommen habt, auf Sylt zu arbeiten, dann schaut doch mal unter landshof.com/karriere. Hier haben wir einige spannende Stellen ausgeschrieben. Und wer weiß, vielleicht lernen wir uns bald als Kollegen kennen. Zum Thema Lesen, wir haben ja hier für die Landshofgäste, hat ja die Dorit von der Osten diese schönen kleinen Gute-Nacht-Geschichten hier eingeführt. Und ich muss wirklich sagen, ich liebe es wirklich so, weil es liegt dann hier sowieso schon auf dem Nachttisch. Und jedes Mal, wenn ich hier bin, lese ich tatsächlich eine neue Geschichte. Ich hoffe, ich bin nicht zu schnell durch, dann brauchen wir ein neues Buch. Aber kommen wir mal zurück zur Bewegung. Aber ich glaube, der Punkt ist verstanden, dass man einfach wirklich so die Hürden so niedrig wie möglich dann irgendwie machen sollte. So.
Genau.
Das Thema Routinen hast du aber auch in deinem Vortrag, in dem Zusammenhang, hast du dann ja so ein paar lustige Bilder dann auch von, ich sag mal, Menschen, die man kennen könnte. Nenn doch mal ein, zwei Beispiele dazu.
Genau, also ich gehe im Prinzip auf die Routinen ein, weil es ja immer viel, viel leichter ist, schon vorhandene Routinen von erfolgreichen Menschen zu nehmen. Und da habe ich zwei, drei Beispiele mal rausgesucht. Ein Beispiel ist Elon Musk beispielsweise, sehr erfolgreich in dem, was er tut. Und er gestaltet seinen Tag in 5-Minuten-Blocks. Und dann, ja, wer plant seinen Tag einfach im Voraus 5-minütig. Also alle 5 Minuten sind komplett geplant. Und da ist natürlich dann immer die Frage an die Gäste, hey, inwieweit ist das denn für euch realisierbar? Ne? Man sieht, es bringt dir anscheinend was, aber ist das denn für jeden realisierbar? Und da kommt im größten Teil der Fälle ein klares Kopfschütteln, weil das ist natürlich für niemanden, der im normalen Leben steht, realisierbar in irgendeiner Weise. Und dann, um auf den Sport zurückzukommen, nehme ich als gutes Beispiel so, was man auf jeden Fall als Vorbild in Sachen Sport oder Gesundheit nehmen kann, Cristiano Ronaldo. Seine Routinen auch unfassbar. Ne? Er hat Schlafexperten um sich herum und gestaltet sein Tag gestaltet sich, indem er 5 Mittagsschläfchen macht. Und das ist natürlich auch für die Leute dann meistens, klar, ist sehr, sehr gesund, ne? Schlaf ist ein Riesenthema, war auch bei dir schon des Öfteren ja der in den Vorträgen oder in dem Podcast waren ja Leute mit Schlafthemen. Und genau, das ist halt aber für die meisten Leute einfach sehr, sehr unrealistisch, so zu leben. Und da bitte ich dann die Leute oder finde mit denen zusammen dann im Prinzip Routinen erstmal, die auf ihr Leben passen, weil das so eine individuelle Sache ist einfach. Und da wirklich individuell die Routinen gefunden werden und es absolut nichts bringt, von irgendwelchen Leuten sich die Routinen abzuschauen, weil die meist fürs eigene Leben einfach nicht realisierbar sind.
Kleines Side-Fact ist, es ist ja tatsächlich so, dass man sich durch 1 Stunde Mittagsschlaf 1 Stunde Schlaf spart. Klingt jetzt irgendwie merkwürdig, aber dass die Gesamtzahl der, also wenn ich, das heißt jetzt nicht, dass ich sage, wenn ich normalerweise 7 Stunden nachts schlafe, dass ich dann 6 Stunden nachts schlafe und 1 Stunde tagsüber, das ist nicht gemeint, sondern wenn ich normalerweise, sage ich jetzt mal, 8 Stunden nachts schlafe und wenn ich dann 1 Stunde Mittagsschlaf mache, dann brauche ich nur noch 6. So, weil quasi durch diese Zwischenregeneration der Regenerationsbedarf in der Nacht nicht mehr ganz so hoch ist. Das heißt also, Mittagsschlaf ist wahnsinnig gut, ist ja hier der momentan erfolgreichste Podcaster Deutschlands mit Richard David Precht, auch großer Verfechter des Mittagsschlafs. Wollte ich nur an dir sagen, es ist nicht nur Cristiano Ronaldo, wir brauchen gar nicht so weit zu gucken. Auch in unserem Land wird noch immer gerne, wenn es möglich ist, zu Mittag geschlafen.
Genau.
Wenn wir jetzt diese Routinen aber mal einführen, was ist der Vorteil sozusagen der Routinen an sich? Also worauf, also warum sind Routinen so wichtig?
Ja, im Prinzip, wie ich eben schon genannt habe, ja, sei es jetzt die Schlafgewohnheiten, die Zähneputzroutinen oder irgendwas, das machen wir im Prinzip unbewusst. Es macht sich keiner mehr Gedanken, wie schalte ich das Auto, wie putze ich die Zähne, sondern man macht das einfach. Es ist komplett unterbewusst. Und es ist tatsächlich so, dass Studien gezeigt haben, dass man rund 50%, also 47 sind es, um genau zu sein, 47% von allem, was man am Tag macht, komplett unterbewusst macht. Ne? Dazu gehören natürlich Sachen wie das Atmen. Ne? Keiner, oder in der Meditation bestimmt, da achtet man bewusst auf die Atmung, aber ansonsten ist das natürlich weniger im Fokus, genau wie das Laufen, das Aufstehen. Ne? Man macht sich einfach keine Gedanken mehr darum und in dem Moment ist es eine unbewusste Routine und da versucht man natürlich so viele gute Gewohnheiten, wie es geht, in diese unbewussten, in diesen unbewussten Alltag einzuschleusen, dass es halt einfach uns viel, viel einfacher fällt, diese guten Gewohnheiten und Routinen beizubehalten.
Ja, es erinnert mich an dieses Buch, was ich neulich gelesen habe, James Clark, glaube ich, heißt er, mit der 1%-Regel. Das kommt dem so ein bisschen näher, oder?
Genau. Im Prinzip die 1%-Regel besagt ja, wenn man sich jeden Tag 1% steigert, dann kommt man am Ende bei 37,75% oder ist man das 37-fache, das, was man am ersten Tag des Jahres dann gewesen ist. Und es sind wirklich die kleinen Schritte. Man muss jetzt wirklich nicht eine Routine sich setzen, indem man jetzt sage, ich gehe jeden Tag eine Stunde zum Sport. Sondern wirklich diese kleinen Routinen. Und wenn es nur ein 5-Minuten-Spaziergang ist, das hilft dem Herz-Kreislauf-System, das hilft der Körperfettverbrennung. Also es wird alles besser transportiert. Es ist eine super Sache, sich da auch wirklich mit kleinen Routinen. Und wenn es nur 1% ist, dann ist es 37 Mal das 37-fache, als was, mit dem man angefangen hat.
Ja. Ja, ich finde, da hat er in seinem Buch auch wirklich schöne Beispiele, wie dann auch so ein, ich glaube, es war ein Ruderteam, was er dann irgendwie da an die Spitze gebracht hat. Also ein Trainer, nicht er selbst, sondern er erzählt eben halt von einem Trainer. Und der hat auch so wirkliche Kleinigkeiten einfach immer nur verbessert, wo man wirklich sagt, naja, komm, was soll jetzt irgendwie der andere Rumpflack des Bootes irgendwie schon bringen oder irgendwie sowas. Und das ist wirklich dann so diese wirklich Mini-Optimierung. Das heißt also, ich glaube tatsächlich, dass jede Kleinigkeit am Ende dann eben halt wirklich hilft. Das ist diese 1% besser, genau. Dass es dann am Ende dann doch signifikant besser wird.
Definitiv. So,
und ich glaube, da muss man sich immer überlegen, was macht einen diese 1% besser. Es ist so, ich muss immer dran denken, wenn ich mich in der U-Bahn oder in der S-Bahn nicht hinsetze, sondern stehe, ich habe mal irgendwann einen Bericht über eine Magersüchtige gesehen, die sich grundsätzlich eben halt nie in der Bahn hinsetzt, weil sie dadurch eben halt mehr Kalorien verbrennt, als wenn man sitzt, logischerweise so. Aber auch da muss ich immer manchmal so dran denken, dass wenn ich dann bewusst stehen bleibe, dass es letztendlich auch ein bisschen auf diese 1% Bewegungen einzahlt, weil es natürlich logisch ist, dass man, wenn sich die Bahn bewegt, man automatisch natürlich viel mehr auch ein Stück weit auch die Bewegung ausgleichen muss, als wenn man es eben halt im Sitzen tun würde. Also.
Absolut. Und das fängt auch schon beim Aufzug an. Ne? Nimmt man die Treppe oder nimmt man den Aufzug? Das sind einfach kleine Routinen, die so einfach und auch keine große Zeit brauchen, um sich einzugewöhnen. Das sind so Kleinigkeiten. Oder beim Kochen, sich auf die Zehenspitzen zu stellen. Beim Zähneputzen, sich auf ein Bein zu stellen. Das sind so kleine Routinen.
Einfach. Das habe ich mal gemacht. Also das ist ja so ein Klassiker-Tipp, aber ich sage ja ganz ehrlich gesagt, daran glaube ich nicht, weil ich habe immer das Gefühl, dass dadurch meine Konzentration auf das Zähneputzen dann ein Stück weit genommen wird. Und ich finde, die Hauptaufgabe des Zähneputzens sollte immer noch das Zähneputzen sein.
Das auf jeden Fall, ja.
Vielleicht bin ich auch einfach zu schlecht da drin, auf einem Bein zu stehen. Wenn andere Leute das besser können, dann mögen sie das routinierte abspielen können. Aber meine Konzentration geht so sehr dann auf dieses eine Bein und das Gleichgewicht zu halten, dass ich dann wirklich merke, ich putze de facto schlechter die Zähne.
Ne, und die Zahnhygiene geht da definitiv vor. Da
gebe oder? Ich genau, der Sinn des Zähneputzen ist das Zähneputzen. Aber egal, trotzdem immer ein gutes Beispiel, was man machen kann. Ursula Carven, die war ja auch schon mal hier im Podcast, die empfiehlt sogar eine Baumhaltung dann einzunehmen dabei. Also es ist ja quasi diese Yoga-Position, wo man dann den Fuß auf den rechten Oberschenkel oder neben den rechten Oberschenkel dann irgendwie so ranbringen. Also das ist dann echt schon Next Level, habe ich auch mal versucht. Also danach waren meine Zähne überhaupt nicht mehr sauber. Trotz allem stellt sich ja die Frage, wenn es alles so einfach ist, wenn wir uns irgendwie diese guten Gewohnheiten dann angewöhnen, irgendwann verlieren wir sie dann doch manchmal wieder. Woran liegt's?
Ja, es liegt daran, dass natürlich gute Gewohnheiten viel, viel schwerer in unser Leben zu etablieren sind, weil man für gute Gewohnheiten im Prinzip jetzt sofort bezahlen muss. Ne? Man hat was in der Zukunft davon, wenn man sich jetzt zum Beispiel sagt, für morgen früh schreibe ich mir eine To-Do-Liste für morgen früh. Ne? Das heißt aber, man muss jetzt die Zeit aufwenden, dafür diese To-Do-Liste zu schreiben. Das heißt, man bezahlt sofort mit Zeit, mit was auch immer und hat in der Zukunft erst was davon. Und genau das spiegelt ja auch die Bewegung wider. Ich muss heute Abend eine Stunde meines Tages opfern für Sport und sehe danach direkt danach noch kein hundertprozentiges Ergebnis, sondern es wird sich in der Zukunft lohnen. Bei schlechten Gewohnheiten ist das natürlich ein bisschen einfacher. Wenn ich abends Lust auf Schokolade habe, die schmeckt sofort. Mhm. Die schmeckt aber sofort. Das Belohnungssystem ist wieder aktiviert. Super, denkt unser Gehirn. Aber in der Zukunft, da ist, haben wir natürlich auch was Schlechtes dann letztendlich davon, was uns in dem Moment gar nicht bewusst wird. Deswegen ist es viel, viel einfacher, sich schlechte Gewohnheiten zu eigen zu machen, anstatt gute.
Das ist jetzt eine ziemlich harte Geschichte, dass man jetzt im Grunde genommen erstmal das Negative daran sieht. Wie schaffe ich es denn trotzdem, dass ich bei den guten Gewohnheiten bleibe?
Ja, im Endeffekt sie so klein und realistisch wie möglich zu halten. Wie du schon gesagt hast, die Sporttasche einfach vorne in den Flur stellen. Das dauert insgesamt keine halbe Minute wahrscheinlich, das einfach schon mal vorne hinzustellen. Es macht aber super viel aus für den nächsten Tag, weil man einfach motivierter in diesen Tag startet. Ne? Also es kann wirklich mit den kleinsten Varianten von den Zielen, die wir haben, sein, dass man da wirklich zuerst diese Routine behandelt und dann aufs Endergebnis dann letztendlich schaut.
Wie sieht es denn mit der richtigen Dosis aus? Ich hatte ja eingangs gesagt, dass diese übertriebenen Neujahrswünsche oder Neujahrsvorsätze, sage ich mal so, dass die dann häufig dann auch dazu führen, dass man auch teilweise in eine Überlastung dann reingeht. So gerade so dieses so, ich gehe jetzt jeden Tag laufen, so dann ist, also ganz häufig ja so, wenn man dann irgendwie jeden Tag dann irgendwie 10 Kilometer läuft, dann spätestens am 5. Tag merkt man, dass wahrscheinlich die ein oder anderen Gliedmaßen dann auch vielleicht anfangen zu weh zu tun. So. Also Wie findet man die richtige Dosis?
Ja, im Prinzip ist es da auch wieder ganz, ganz individuell. Am Ende des Tages muss man sich natürlich fragen, ist das, was ich mache, gerade sinnvoll? Und wie du sagst, dieses Beispiel mit den Fitnessstudios Anfang Januar, da sagt jeder, ab heute gehe ich wirklich 5-mal die Woche trainieren. Aber wenn wir mal zum Muskelaufbau jetzt beispielsweise gehen, es gibt das Konzept der Superkompensation. Das heißt, nach dem Training geht unser Körper im Prinzip in eine Erholungsphase. Das heißt, die Leistungsfähigkeit nimmt ab. Und in dieser Regenerationszeit müssen wir den richtigen Moment abpassen, um wieder zu trainieren. Das ist meistens so 48 Stunden, bis die Muskulatur sich regeneriert hat. Trainiert man da jetzt zu früh, ist man mitten in der Regenerationsphase, also in der Phase, wo die Muskulatur wächst, wo unser Körper arbeitet, besser zu werden. Und wenn man da anfängt, wieder zu trainieren, dieselbe Muskulatur, ne, dann ist es so eine Bergabkurve wirklich. Und dann ist es natürlich vollkommen klar, dass die Leute nach 2 Wochen dann aufhören zu trainieren, wenn sie merken, ich werde nicht besser, ich erreiche meine Ziele nicht. Und ich werde im Gegensatz, ich werde viel, viel schlechter. Und dann ist das natürlich schlecht geplant dann letztendlich.
Wir reden die ganze Zeit eigentlich so ein bisschen über das Laufen, über verschiedene Sportarten wie Kraftsport und sowas alles. Geht es eigentlich nur um Sport oder geht es auch um Bewegung?
Ja, ich separiere das Ganze so ein bisschen. Ich finde, Sport ist ein bisschen was anderes als Bewegung, für die meisten Leute zumindest. Ne? Weil jeder, der, wenn man das Wort Sportunterricht sagt, für viele Leute kommt da wirklich der Horror von früher. Und übrigens bei mir dasselbe, ich war mein ganzes Leben lang sportlich und ja, ich liebe Sport von klein auf. Aber der Sportunterricht, der hat bei mir auch so gewisse Merkmale hinterlassen, ne? Wenn man da ans Bodenturnen denkt. Oder bei uns kam es dann so, ich habe sehr, sehr lange Eishockey gespielt und war dementsprechend relativ fit und dann drückt mir mein Sportlehrer von damals so ein kleines Fähnchen in die Hand und dann hieß es, heute steht auf dem Plan rhythmische Sportgymnastik. Ja, und dann bin ich am Ende des Schuljahres mit einer klassischen 4 dann aus dem Schuljahr gegangen, weil ich halt einfach diese Sportarten nie für mich begeistern konnte und das hat mir nie Spaß gemacht, mich vor der Klasse im Prinzip zur Musik dann zu bewegen. Das war mir ganz, ganz unangenehm dann. Und da haben die meisten Leute dieses Sportthema noch im Kopf. Ne? Diese Sachen kommen hoch, Bodentouren am Reck und sowas. Und vor allem die Benotung und die Bewertung von außenstehenden Personen. Man hat ja dann noch eine Note bekommen auf das Ganze, was man abgeliefert hat. Und bei Bewegung empfinde ich als etwas, was man für sich selber macht. Das heißt, es findet keine Bewertung von außerhalb statt. Es findet höchstens von der Frau, die schon sagt, hier, du müsstest mal wieder ins Sport gehen, aber ansonsten findet da wirklich keine Bewertung von außerhalb statt. Wir machen das wirklich nur für uns, keiner schaut uns zu und wenn es ein Spaziergang ist, ist es auch die Bewegung und da urteilt auch keiner letztendlich rüber. Deswegen nehme ich das Wort Bewegung lieber in den Mund als wirklich Sport, weil es einfach sehr, sehr bei vielen Leuten sehr, sehr negativ behaftet ist. Ja.
Meine letzte Frage ist ja immer dieselbe. Hast du noch einen Tipp für unsere HörerInnen, wenn sie jetzt sozusagen ihren Weg in die Bewegung finden wollen?
Ja, also ich halte da so eine To-Do-Liste im Prinzip für die Leute. Also an Punkt 1 steht dann natürlich die richtige Zielsetzung, sich darüber erstmal wirklich Gedanken zu machen, was will ich denn überhaupt erreichen? Will ich abnehmen oder will ich wirklich am Strand gut aussehen oder ins Hochzeitskleid passen in 2 Monaten oder am Strand gut aussehen, wie auch immer. Und Punkt 2 wäre dann, sich Routinen zu schaffen, die auf den Alltag eines jeden machbar sind, realisierbar sind, ja. Da hilft es nicht von anderen Leuten, wie wir schon besprochen haben, das zu kopieren, sondern man muss für sich die Routinen finden, die für sein Leben wirklich passen. Und dann als guter letzter Rat die richtige Belastungssteuerung. Ne? Wir haben eben über das Thema Fitnessstudios im Januar gesprochen. So sollte es natürlich nicht sein, sondern wir sollten das Training so gestalten, dass es ideal für uns ist und vor allem uns die Regenerationsphasen auch zunutze machen, denn daran wachsen wir letztendlich.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke dir, Nils.
Was ist denn deine persönliche Sportart im Augenblick? Wahrscheinlich Eishockey auf Sylt nicht mehr, oder?
Eishockey wird hier tatsächlich schwierig. Ansonsten habe ich mich tatsächlich in den letzten Wochen, Monaten sehr für die Formel 1 interessiert. Warum auch immer, ich kann es dir gar nicht sagen. Interessiert mich so ein bisschen die Technik dahinter und auch dieses Hintergrundwissen. Das ist letztendlich nicht nur der Sport, der im Cockpit stattfindet, sondern es steckt viel, viel mehr dahinter, wie im Prinzip bei dem ganzen Bewegungsthema letztendlich auch. Es ist nicht nur der Sport an sich, sondern auch vieles, was noch dahinter steckt, was man optimieren kann.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie doch auch mal in die Folge 121 rein. Hier sprechen wir mit dem Kollegen von Kevin, mit Fredrik Joosen, über Ohne Stolpern durchs Leben. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns eine Bewertung dalassen, entweder auf Apple Podcast oder auf Spotify. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.